Energie im Wandel. Die Energiewirtschaft steckt in der größten Transformation ihrer Geschichte und der Druck aus Wissenschaft, Politik und Öffentlichkeit steigt. Mein Name ist Klaus Hartmann und in diesem Podcast erfährst du von relevanten Entscheidungsträgern und inspirierenden Visionären, wie der nachhaltige Wandel in der Energiewirtschaft und auch in deinem Unternehmen gelingen kann. Lass uns starten. Die Wärmewende ist kein technisches Problem, sie ist ein logistisches Meisterwerk. Wer glaubt, wir tauschen nur Kessel gegen Wärmepumpen, hat die Dimension nicht verstanden. Wir bauen gerade das Fundament für die nächsten 50 Jahre lokaler Freiheit. Es geht nicht um Verzicht, sondern um die Chance, unsere Energieversorgung endlich unabhängig, krisenfest und vernetzt zu gestalten. Mein heutiger Gast sieht in der Wärmeplanung nicht nur eine gesetzliche Pflicht, sondern die größte Chance für unsere Städte und Gemeinden seit der Industrialisierung. Mein heutiger Gast ist Experte für Energiewirtschaft an der FH Münster. Er begleitet Stadtwerke und Kommunen dabei, den abstrakten Begriff der Wärmewende in greifbare Strategien zu übersetzen. Sein Fokus liegt auf der Sektorenkopplung, also der Frage, wie Strom, Wärme und Mobilität so zusammenwachsen, dass am Ende ein resilientes Gesamtsystem entstehen. Was ihn auszeichnet, ist sein ansteckender Optimismus. Während viele nur über Kosten und Verbote diskutieren, spricht er über die Freude am Erschaffen. Er sieht die Wärmewende als historisches Projekt, das unsere Kommunen zusammenschweißt und eine neue Form der energetischen Souveränität schafft. Er kombiniert akademische Präzision mit der Leidenschaft eines Gestalters, der die Theorie in die Praxis trägt. Wir wollen heute darüber sprechen, warum die kommunale Wärmeplanung der Schlüssel zu einer resilienten, sektorengekoppelten Energiewelt ist. Und wir diskutieren darüber, warum lokale Lösungen oft die klügeren sind und wie wir es schaffen, die Menschen bei diesem riesigen Umbauprojekt so nicht nur mitzunehmen, sondern für die Chancen zu begeistern. Und zwar mit Hinnerk Willembrink. Herzlich willkommen, lieber Hinnerk. Schön, dass du da bist.
Klaus, danke schön. Freut mich.
Ich finde, und ich habe es eben auch vorgelesen, diesen Begriff Freude am Erschaffen so cool. Wo hast du den aufgeschnappt? Wo hast du zum ersten Mal gemerkt, dass das ein Element in dir ist? Oder sagst du, nee, das war immer schon da, schon seitdem ich denken kann. Als kleiner Kind war das auch schon so.
Gute Frage eigentlich. Das ist, ich. Tatsächlich nicht ganz so leicht zu. Es gibt keinen Schlüsselmoment für die Freude am Erschaffen. Ich sage immer, auch wenn ich an der FH bin, ich bin vom Herzen her Stadtentwickler, auch von der Ausbildung her kein Energietechniker oder kein Ingenieur, sondern als studierter Geograf vom Herzen Stadtentwickler. Habe ja auch in der Kommune eine Stadtentwicklung geleitet und das ist einfach so, ich habe so ein großes kommunales Herz und ja, dieses Zusammen in einer Stadt, in einem Dorf, in einer Region etwas zu tun. Da steckt unheimlich viel Freude drin. Dann in der Gestaltung der Umwelt, das steckt schon lange drin. Aber Klaus, in der Energiefrage war es, glaube ich, wirklich das Schlüsselmomentum in Dänemark zu erleben, wie eine Wärmewende zu einem Wir-Gefühl führen kann, wo Wärmegemeinschaften entstehen, wo die Leute uns erzählt haben und auch so glaubhaft und mit so einer Freude erzählt haben, wie sie dann abends auf dem Sofa sitzen und die Anlagen an- und ausmachen. Und das ist doch auch für, da kommt dann Stadtentwicklung und Ingenieursfaszination zusammen und da glaube ich, da brenne ich dann. Also da spüre ich auch, wenn ich es erzähle, da brenne ich dann.
Okay. Ja. Wann war das in Dänemark? Wann war das Ereignis? Wann warst du da zu Besuch?
Also wir sind sehr häufig jetzt da. Insofern gehe ich so 15 Jahre zurück. Da haben wir so die erste Exkursion gemacht mit dem Land NRW. Das war eine Delegationsreise damals. Ich meine, als Urlaubsdestination ist mir das Land ewig bekannt. Ne? Also seit Kindesbeinen, aber als Technikdestination sozusagen mit einer Delegationsreise vom Land NRW organisiert mit dem damaligen Umweltminister. Das war so der Schlüsselmoment und seitdem waren wir immer wieder da. Ja, von der Fachhochschule aus. Auch mit der TU Dortmund, wo ich einen kleinen Lehrauftrag habe mit Studierenden. Das ist immer wieder faszinierend.
Okay, auch spannend, dass ihr dann aus NRW nach Dänemark fahrt, weil, also wir machen ja auch viele Exkursionen, aber wahrscheinlich liegt es daran, dass ich kein Dänisch spreche, aber und deswegen immer Hemmung habe, wir fahren immer in Deutschland durch die Gegend. Eigentlich müsste ich häufiger auch nach Dänemark Exkursionen machen. Wobei, nee, ich weiß, woran das liegt. Es gibt immer hier irgendwelche Regeln, dass man nur in Deutschland, ansonsten muss man da einen anderen Zettel ausfüllen, der kompliziert ist, wenn man das auskopiert. Deswegen, das stimmt, da war was. Aber du hast recht, eigentlich müssten wir aus Flensburg viel häufiger nach Dänemark fahren, weil die sind uns ja wärmewendenmäßig und auch ansonsten an vielen Stellen ein Stück weit voraus.
Also ihr seid um die Ecke in Sonderborg und da ist ja ganz, ganz ambitioniertes Ziel, was die Klimaneutralität anbelangt. Die Sonderburger erzählen immer, sie haben eigentlich Kopenhagen dahin getrieben, ihr ambitioniertes Klimaziel zu machen und das ist ganz, ganz spannend. Also Ja, das ist fast ein eigener Podcast wert, glaube ich, über Dänemark zu sprechen.
Ja, das stimmt. Du hast ja tatsächlich eine Zeit lang in der Beratung dein Geld verdient und dann wieder den Sprung an die FH Münster gemacht. War das für dich ein strategischer Schritt, um praktisch, ich sag mal, nicht mehr die einzelnen Fälle zu machen, sondern irgendwie größere Wirkung entfalten zu können? Oder was hat dich tatsächlich dann an die FH bewogen, dahin zu gehen?
Ja, das muss ich ein bisschen noch anders ausdrücken. Die Beratung ist geblieben. Ich bin aus der kommunalen Welt, aus der Kommune zurück an die FH gegangen. Das heißt, die
Okay.
Beratung ist ein stetiger Prozess und ich bin eher aus der Kommune zurück an die FH gegangen. Das hatte verschiedenste Gründe und das ist mit Sicherheit auch diese kreative Freiheit, die man an der FH hat, die ich jetzt da ausleben kann sozusagen. Und man muss ja auch sagen, das kam ja auch zu einem Punkt, wo gerade das Wärmeplanungsgesetz geschaffen wurde. Also wir hatten die Gasmangellage und Wärmeplanung und das kam alles zusammen. Und das war natürlich, da gibt es kaum einen Blick zurück, weil da kam ja eins zum anderen. Also eine hohe Vorerfahrung, die wir mit der Arbeitsgruppe, zu der ich ja auch zurückgekommen bin, hatten. Und dann dieses bundesweite, ja, Erwachen der Wärmeplanung, wenn ich das mal so nennen darf, wo wir irgendwie ewig drauf gewartet hatten. Und das war ein toller Moment, ne? Das war sehr, sehr, sehr intensiv. Wir hatten passende Projekte. Das war sehr passend. Und genau, da gibt es gar kein Zurückblicken. Es ist dieser wissenschaftliche Aspekt, das Arbeiten mit den jungen Leuten, das hat schon, ist eine andere Dimension. Ja.
Das heißt,
Aber die Beratung,
ja.
Entschuldigung nochmal, die Beratung, die bleibt eigentlich, die ist Teil des Berufslebens, sowohl von der FH als auch freiberuflich. Also insofern, das bleibt, ist geblieben. Ja.
Okay, sehr gut. Du hast gerade das Zusammenarbeiten mit den Studis erwähnt. Bringt ihr die auch mit in die Projekte rein? Oder wir hatten gerade im Vorgespräch gehabt, dass ihr natürlich auch Exkursionen macht mit den Studierenden. Oder sind die auch tatsächlich dann in die Projekte eingewoben und unterstützen da auch mit?
Ja, man muss vielleicht ein bisschen unterscheiden. Wir haben die klassische Lehre, wo die Vorlesungen laufen, ist das eine, wo wir dann auch Exkursionen organisieren. Das andere ist aber, dass wir in unserer Forschungsgruppe ja sehr, sehr viele Themen bearbeiten. Wir sind in unserer Forschungsgruppe plus minus 40 Mitarbeitende, alle drittmittelfinanziert. Und da ist es natürlich so, dass wir von der studentischen Hilfskraft bis zum Doktoranden alles abbilden und ich sag mal, der mögliche Werdegang ist, dass ich als studentische Hilfskraft anfange und dann als Doktorandin vielleicht bei uns tatsächlich Teamleitung bin, sodass wir die Menschen, wenn sie denn dann Lust haben auf Projektarbeit, wirklich von der Unterstützung in Projekten bis hin zur Projektleitung und Projektbeantragung von großen EU-Projekten eine Perspektive bieten, sodass sie ihr Studium vernünftig abschließen können und gleichzeitig schon Berufserfahrung sammeln. Das ist eigentlich so ein möglicher Werdegang. Und dazu gehört dann auch, ja, alles Mögliche, auch mal rauszukommen, natürlich, an Exkursionen teilzunehmen, an unseren, wie gesagt, EU-Projekten teilzunehmen. Dann kommen die auch mal in die Niederlande und nach Dänemark. Also, das ist eigentlich so ein Werdegang bei uns, ja.
Cool. Aber 40 Leute ist ja eine Riesentruppe. Die machen alle Wärmeplanung oder das sind auch andere
Nein.
Sachen, die damit
Ja,
fallen?
genau. Ja,
Okay.
wir haben drei Arbeitsgruppen. Wir beschäftigen uns mit Biogas und Bioenergie in einer Arbeitsgruppe. Das ist wirklich schon ganz, ganz lange. Haben wir große Expertise bei uns in der Region. Und dann haben wir eine Arbeitsgruppe industrielle Abwässer und Umwelttechnik. Und dann haben wir eine Arbeitsgruppe Sektorenkopplung. Und in dieser Arbeitsgruppe Sektorenkopplung kümmern wir uns schwerpunktmäßig dann auch um die Wärmeplanung, auch um Wasserstofftechnik. Aber die Wärmeplanung liegt bei der AG Sektorenkopplung. Und natürlich ist es aber auch so, dass die Arbeitsgruppe Biogas mit gerade viele Biomethanisierungsprojekte hat zum Beispiel. Und dann auch natürlich in diese Wärmeplanung reinkommt, weil die haben ja ständig mit ihren Anlagen Berührungspunkte in den Kommunen. Wo dann die Anlagenbetreiber sagen, Mensch, hier ist gerade die Wärmeplanung entweder angefangen oder was ist denn mit der Wärmeplanung? Das heißt, da haben wir natürlich auch unheimlich Querbezüge, auch bei den Kläranlagen, auf denen wir arbeiten, gibt es immer wieder die Bezüge zur Wärmeplanung. Also insofern ist es ein Querschnittsthema, aber den Hut auf sozusagen hat bei uns die AG Sektorenkopplung, wo wir auch unser Wärmeplanungstool, FI-Tool entwickeln und so. Das ist da auf jeden Fall der Schwerpunkt.
Ja. Bevor wir gleich auf das Wärmeplanungstool nochmal kommen, du
Ja.
hast Wasserstoff kurz im Nebensatz erwähnt. Das hat jetzt beim Thema Wärme jetzt aber gerade keine tragende Rolle mehr, oder? Oder wo
Nee.
schätzt du jetzt gerade ein?
Nee, nee. Das ist ein Thema. Vielleicht sollte ich noch in zwei Sätzen sagen, dass wir zwei Standorte haben. Wir sitzen mit unserer Forschungsgruppe schwerpunktmäßig in Steinfurt am Campus der FH Münster in Steinfurt. Haben da auch ein Labor, haben aber auch im Bioenergiepark Sabeck eine Halle und können da haben dann eine Versuchsbiogasanlage und da eben auch einen Elektrolyseur stehen. Hatten da einen MW-Elektrolyseur stehen, der ist jetzt auf 250 kW geschrumpft, in Anführungsstrichen, weil da ein Projekt zu Ende gegangen ist. Haben da ein Wasserstoff-BRKW stehen, wo wir auch mit einem Unternehmen zusammenarbeiten, die das natürlich erproben wollen. Für uns ist das Systemtechnik. Das heißt, wir finden es wichtig, was kann Wasserstoff im Energiesystem leisten. Ich habe es schon gesagt, da ist ein BRKW, weil wir das in der Stromerzeugung sehen, weil wir es in der Industrie sehen. Aber das Thema, dass Wasserstoff verheizt wird, ist in der Fachwelt ja durch. Die Bundesregierung sieht es vielleicht ein bisschen anders. Kommen wir vielleicht gleich noch drauf. Aber nein, das ist nicht unser Thema, dass wir jetzt Wasserstoff in die Erdgasleitung pumpen, um da Häuser zu heizen. Genau.
Okay, gut. Lass uns mal über euer Planungstool sprechen, was ihr ja aus der Arbeitsgruppe heraus. Ah nee, eine Frage lag noch oben auf. Du hast gesagt, endlich war es dann soweit, dass praktisch das Wärmeplanungsgesetz kam. Es gab ja zwei
Ja.
Bundesländer, von denen ich bewusst weiß, dass es früher da war, Baden-Württemberg und Schleswig-Holstein. NRW war aber nicht so ein Vorreiter tatsächlich, obwohl ihr da tatsächlich ja immer schon auf dem Thema unterwegs wart und ihr mit eurem Minister schon da in Dänemark wart.
Ja.
Das hat trotzdem nicht gereicht dafür, oder was?
Na, das will ich NRW gar nicht so sagen. Es war tatsächlich so, dass NRW zu der Zeit beobachtet hat und gesagt hat, wir warten jetzt die Bundesgesetzgebung ab.
Okay.
Das heißt, das Vorreiter, auch Niedersachsen hat ja mit dem Wärmegesetz oder mit dem Klimagesetz schon entsprechend angefangen und da war NRW tatsächlich dann eher zurückhaltend und abwartend, aber nicht so, dass sie überrascht worden sind, sondern dass sie gesagt haben, wir warten ab, haben aber ja gleichzeitig, und das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt, entsprechende Studien durchgeführt. Wir haben ja unheimlich guten Datensatz, den man in NRW abrufen kann, den das Landesamt zur Verfügung stellt, das Land zur Verfügung stellt, was Wärmebedarfe anbelangt. Und das ist parallel passiert. Und als dann die Wärmeplanung per Gesetz kam, dann ist es sehr schnell im Landeswärmeplanungsgesetz übernommen worden und ist dann gleichzeitig auf eine hohe Datengüte getroffen. Und wenn man sich das KWW in Halle veröffentlicht ja sozusagen den Stand der Wärmeplanung immer mal wieder, und da ist NRW tatsächlich dann schon sehr weit, dass die Kommunen begonnen haben, aber auch die schon fertig sind. Das heißt also, das war erst eine abwartende Haltung, aber dann ist es wirklich auch schnell losgegangen und sehr, sehr schnell implementiert worden in den NRW-Kommunen.
Okay, sehr gut. Jetzt kommen wir wirklich mal zu eurem Tool, was ihr da entwickelt habt. Und es spukt mir im Kopf noch rum, in dem Tool ist wahrscheinlich das Thema Abwärme gerade bei euch im Land auch ein Megathema, oder? Weil ihr wahrscheinlich tendenziell, würde ich von Schleswig-Holstein aus betrachten, mehr Abwärmepotenziale habt als vielleicht andere flächige Länder.
Ja, das ist auf NRW bezogen total richtig. Das sind jetzt zwei, drei Fragen in einer. Ich gucke mal, wie ich beantworte. Vielleicht erstmal, ich fange mal mit der Abwärme an und mit der Lage. Ich habe gerade schon gesagt, FH Münster, wir sind in Steinfurt, in Sabeck, da hört man es vielleicht auch schon, da fällt kein großer Ruhrgebietsstadtname.
Ja.
Das heißt, unser Arbeitsschwerpunkt ist tatsächlich in den kleinen und mittleren Kommunen. Gerade des Münsterlandes von Westfalen, sagen wir mal. Und gar nicht so sehr in der Rhein-Ruhr-Schiene. Das heißt, diese Trennung Nordrhein und Westfalen, die schlägt sich in unserer Arbeit wieder. Das heißt, wir sind ländlich unterwegs. Du hast natürlich inhaltlich total recht. In den großen Industriezentren, da haben wir die Abwärmepotenziale ohne Ende. Häufig natürlich schon ge genutzt, aber eben auch noch ungenutzt. Das ist aber, wie gesagt, nicht so sehr, wenn ich das nennen darf, unser Jagdrevier. Insofern, und jetzt komme ich auf das Tool, haben wir jetzt keinen Schwerpunkt in dem Tool auf Abwärme. Ohnehin ist es so, dass das Tool erstmal eine Bestandserfassung ist. Das heißt also, wir nutzen, und deswegen war es auch gut, wie rum du die Frage gestellt hast, wir nutzen nämlich diese offenen Daten, die das Land NRW bietet, um dann ein offenes Tool zu gestalten. Das ist eine Story, die ich immer wirklich wichtig finde, weil sie auch an vielen, vielen Stellen immer wieder diskutiert wird, ob offene Daten helfen oder nicht. Und ich muss ganz klar sagen, ja. Das Land stellt offene Daten zur Verfügung und dann kann, wie jetzt in diesem Fall, Forschung und Entwicklung damit arbeiten. Das heißt also, wir haben ein Plugin für ein sehr, sehr bekanntes GIS-Programm, QGIS heißt das, was auch Open Source ist, das heißt kostenlos und aber auch im Code frei verfügbar ist, also für QGIS ein Plugin gemacht, was also sehr nahtlos da drin installiert werden kann. Und dann kann die Kommune in NRW sehr leicht ihre Daten, die das Land zur Verfügung stellt, herunterladen. Wir reichern die ein bisschen an und erleichtern dann die Erstinterpretation, laden Zensusdaten dazu, Wärmedichtekarten, sodass man in einem Erstgespräch innerhalb von ein paar Minuten schon sehen kann, okay, ich habe hohe Wärmedichten, ich habe hier vielleicht hohen Anteil an Ölheizung noch, das ist ja spannend. Und dann habe ich ja meine Karte vielleicht runtergelegt, OpenStreetMap auch da oben und sehe, ach, da ist ja die Biogasanlage oder ich weiß es, weil ich ja Ortskenntnis habe. Und dann kann ich ja schon so eine erste Idee entwickeln, Mensch, können wir nicht die Wärme, ich habe es im Vorgespräch ja auch schon gesagt, wir haben ja ein paar Projekte auch zur Biomethanisierung, da also zu gucken, wie passen denn die Dinge zusammen. Und dann bietet das Tool auch noch die Möglichkeit, da ein Wärmenetz vorauszulegen, um mal so eine Idee zu bekommen, was habe ich eigentlich für Netzlängen, was bedeutet das eigentlich, welche Wärmemengen müsste ich eigentlich zur Verfügung stellen und vor allen Dingen wann. Das heißt, es gibt, ist auch ein Lastprofil dahinter. Gerade wenn wir nochmal bei Biogas bleiben, ist das ja ein Thema, wie viel kann ich denn eigentlich tatsächlich abdecken, sowohl die Winterspitzen als auch die Sommerlücke sozusagen, wie geht das eigentlich? Und da dürfen wir auch, damit komme ich dann vielleicht auch erstmal zum Ende, dürfen wir daran weiterarbeiten, da haben wir ein Folgeprojekt, Feed Connect, wo wir genau diese Wärmenetztechnik in diesem Tool weiterentwickeln können. Da sind wir auch sehr, sehr froh und sehr dankbar und genau, dürfen da die nächsten Jahre dann weiterarbeiten.
Okay, also das klingt erstmal total cool und ich habe es ja in Lübeck live gesehen. Also du hast beim City im Grunde in, was waren das, wie viele Minuten? Waren das wirklich 10 oder was oder unter 10?
Ich habe euch die 10 nicht zugemutet, ne? Ich habe es beschleunigt auf 2, aber 10 Minuten dauert es, ja.
Also das war schon krass zu sehen, dass man innerhalb so kurzer Zeit etwas auf die Kette bekommt, wo wahrscheinlich, also selbst erfahrene Ingenieursbüros, also auf jeden Fall Tage dafür bräuchten, würde ich mal behaupten. Also ich glaube nicht, dass man das innerhalb so kurzer Zeit hinbekommt. Jetzt wäre die erste Frage, das geht nur für NRW, wo die Daten so schön vorliegen oder kann man das mittlerweile auch bundesweit einsetzen?
Es ist tatsächlich so, wenn da der Code ja offen ist, kann ich das mittlerweile so beantworten, man kann es bundesweit einsetzen. Es ist nur nicht so Plug and Play wie jetzt in NRW. Ich kann das aber mit dem Selbstbewusstsein sagen, wir sind mit einem jungen Startup unterwegs in der Beratung, die aber auch jetzt schon selber laufen und die haben es zum Beispiel in Schleswig-Holstein schon erprobt an einer Kommune und haben, weil die aber auch affin sind, ein bisschen am Code rumgeschraubt und konnten es dann für Schleswig-Holstein einsetzen. Wir sind mit einer einer Kreisenergieagentur von Baden-Württemberg im Gespräch, wo es auch funktioniert, das einzusetzen. Man muss immer so ein bisschen Dinge anpassen, aber dann funktioniert das. Wir sind mit der...
Also die KEA? Nein.
Okay. Nee, das ist ein Landkreis. KEA. Mhm. Die sind auf uns zugekommen mit Hessen, allerdings mit der Landesenergieagentur und auch mit Sachsen, der Landesenergieagentur, sind wir im Gespräch. Die Logik ist immer gleich. Ne? Die Frage ist immer, wie sind die Daten zur Verfügung gestellt? Und bevor wir jetzt ein Datengespräch führen, vielleicht einen Satz dazu. Es gibt eine Idee, ein sogenanntes X-Planungs-Standardformat zu machen für die Wärmeplanungsdaten. X-Planung ist so ein grundsätzlicher Standardisierungsformat für Geodaten und da halt auch die Wärmeplanung reinzubringen. Und wenn wir das hätten, dann, oder sagen wir so, unsere Idee und unsere, haben wir gestern noch einen Termin zu gehabt, ist es, dass wir, egal was du reingibst, in welchem Bundesland auch immer, wir bauen das in X-planungskonforme Daten und dann kann unser Tool damit arbeiten. Das ist die Idee. Das ist noch nicht umgesetzt. Das ist technisch möglich. Ob wir das hinkriegen, sei mal dahingestellt, aber das ist unsere Idee, denn, und damit komme ich eigentlich zu dem, was das Tool leisten soll, die Wärmeplanung ist schon zu 50% abgeschlossen und in NRW noch höherer Bestandteil. Eigentlich geht es uns um die Umsetzung. Ja. Das heißt, die Kommune ist da, der Berater ist weg, hat aber die Daten liegen da irgendwo bei der Kommune. Wie arbeite ich denn jetzt damit? Was mache ich denn jetzt? Jetzt sagt die Politik, wie geht es denn jetzt weiter? BEW-Förderung ist ja in aller Munde. Und dann soll nach unserer Vorstellung, nach unserem Wunsch, jemand bei der Kommune in der Lage sein, das Tool zu nehmen, die Wärmeplanungsdaten da reinzugeben, also echt gut angereicherte lokale Daten, und damit weiterzuarbeiten, damit eine BEW-Förderung zu beantragen. Dann kommt ein Ingenieurbüro und macht eine echte Wärmenetzplanung zum Beispiel. Das ist gar nicht unser Anspruch, sondern wir wollen diese Lücke schließen von, ich habe da irgendwie ein PDF und ein Bild und habe da eine Idee und ich muss aber einen Antrag machen und ich will wirklich was umsetzen. Diese Lücke wollen wir schließen. Wir wollen, dass die Leute auch kreativ werden in ihrer Stadt, in ihrem Stadtwerk und mal sich Dinge angucken und mal mutig sind und nicht sofort einen Auftrag auslösen müssen, der allein schon von der Vergabe ein Jahr dauert, sondern bei sich arbeiten. Und das ist unser Ziel damit. Also die Umsetzung der Wärmewende, das ist eigentlich, oder der Wärmeplanung, das ist eigentlich unser Kernziel.
Cool. Das heißt, die Hauptanwender, sind das Gemeindewerke, sind das Stadtwerke oder sind das tatsächlich Kommunalpolitiker, die das auch anwenden können? Wer ist da eure Zielgruppe? Wer nutzt das jetzt?
Also im Moment ist es so, dass wir, also wir bieten Schulungen an und das waren Kommunalvertreter. Das heißt, sowohl Stadtplaner als auch dann so Klimaschutzmanager oder diejenigen in der Kommune, die sich um das Thema Klimaschutz oder um das Thema Wärmeplanung kümmern. Wir wissen aber, dass Planer das einsetzen, aber die sind häufig ja in der Lage, sich selbst zu helfen, sage ich jetzt mal. Die melden sich nicht so sehr bei uns, ne? Ja. Da kriegen wir es eher so durch Zufall mit. Und von Stadtwerken ist es genauso. Das heißt, wenn die sich darum kümmern, da gibt es so ein paar, wo wir wissen, dass sie es nutzen. Das ist aber eher Zufall. Es ist frei, es ist offen. Es kann jeder, wie gesagt, ja auch Teile daraus nehmen und damit machen, was sie oder er möchte. Und ja, genau. Deswegen wissen wir es nicht so ganz genau bei den Kommunen. Wie gesagt, die bilden wir auch fort. Wir wissen auch von Kommunen, die damit schon ihre Wärmeplanung selber machen. Genau.
Wo findet man das Tool? Sag nochmal die Website oder wie man da rankommt. Ja.
www.fheat, also fheat.de. Das ist die Kurz-URL. Und da ist eigentlich alles für den geneigten Nutzer, weil wir haben natürlich auch ein GitHub und wir haben Read the Docs und so, aber fheat.de, das ist eigentlich die URL, und vielleicht, damit man das sich besser merken kann, warum eigentlich fheat. Wir haben so bei der FH, so FH Münster, so diese Idee, FH und dann FH zu nehmen, wenn man eigentlich nur ein F nehmen würde. Also bei Fahrradfahren würde man dann FH nehmen, damit das FH so als Markenzeichen ist. Und dann haben wir halt fheat genommen, damit FH drin ist wie FH Münster und dann
Heat, okay, die Wärmeplanung. Wobei, wenn ich es eintrappe, ich habe einmal gegoogelt, ich komme über die FH Münster Seite dann auf fheat, aber wenn ich fheat direkt eingebe.de, dann gibt es keine Website. Also nur, dass wir die Leute
nicht. Habe ich dir eine falsche URL? Das ist gut, dass du das sofort gemacht hast.
Falls zugehört haben, das will ich nie ausschließen bei mir. Einfach fheat, also 5buchstaben.de.
Ja, aber du hast recht.
Gut.
Entschuldigung, ich muss noch mal gucken. Ich hatte, ich war offline. fheat.de. fheat.de. Nee, bei mir funktioniert das.
Spannend. Und gut, das,
also. Vielleicht weiß ich, das ist ja schade. Das hätte ich ja.
Also er sagt bei mir, diese Website kann keine sichere Verbindung bereitstellen. fheat verwendet ein nicht unterstütztes Protokoll. Also das kann jetzt, weiß ich nicht, ein technisches Thema sein. Ich wollte nur darauf hinweisen, nicht, dass die Leute ganz enttäuscht sind aus dem Podcast, funktioniert nicht. Also man kann auch fheat
einfach googeln.
Eingeben. Genau, bei Google, und dann kommt man auf die Seite der FH Münster. Da ist auch ein Foto von dir, wo du das verwendest und Zielgruppen und sonst was. Und da kann man es auch installieren und sowas. Ja. Und warum fheat noch nicht funktioniert, vielleicht ist es bis zur Veröffentlichung des Podcasts schon geklärt. Und dann.
Nee, es ist eine Weiterleitung. Wahrscheinlich ist das ein Sicherheitsproblem.
Ja, genau.
Also wir leiten dann auf eine FH-Seite wieder. Dafür bin ich dann. Aber danke für den Hinweis. Also guck mal, dafür macht man Podcasts. Das ist super.
Genau. Sehr gut. Ja. Dann wissen wir auch, wo man es findet. Lass uns mal über das Thema Resilienz sprechen. Das habe ich hier auch nochmal fett gedruckt als Frage drin stehen. Warum glaubst du, dass diese lokale Wärmewende dafür und Wir nehmen dieses Podcast-Gespräch Ende März auf. Wir haben gerade wieder einen Krieg, der auch um Ressourcen geht. Warum
Ja.
glaubst du, dass das so unfassbar wichtig ist, dass wir da jetzt die Kuh vom Eis bekommen?
Wie soll ich mal anfangen? Also es geht ja um, es geht, ich würde das gerne, wenn ich Resilienz, über Resilienz spreche, gibt es zwei Resilienzen. Das eine ist eine energietechnische Resilienz und das andere ist eine Resilienz, die ja eine gesellschaftliche. So. Ich fange mal mit der technischen an. Mit einer kleinen Anekdote. Vor, ich glaube, es war letztes Jahr, waren wir bei einem lokalen, also einem Hersteller von BRKW vor Ort, ist vielleicht auch ein Begriff, 2G Energy. Die sitzen ja bei uns in der Nachbarschaft und da gab es ein Firmenjubiläum und wir waren entsprechend eingeladen. Es gab eine Werksführung. Und warum erzähle ich das jetzt? Der ganze Hof stand voll mit abfahrbereiten. Das sind so Seekontainer, wo die BRKW drin sind. Kennt man vielleicht. Das auch nicht. Andere Hersteller machen das ja auch. Also die ganze Anlage ist in einem Seekontainer und kann dann entsprechend leicht transportiert werden. Da stand der ganze Hof voll. Und überall war ein Aufkleber gefördert durch den Bund. Sind alle in die Ukraine gegangen. Und das war ja nicht nur 2G. Andere haben das ja genauso gemacht. Das heißt, da sind Hunderte BRKW in die Ukraine gegangen. Weil das dezentrale System, also wenn ich ein System dezentralisiere, ich weniger verletzlich bin gegen eine Bombe. Eine Bombe, ein Kraftwerk, okay, aber hunderte BRKW, mehrere Bomben. Hunderte Bomben. Und dazu muss man sagen, das ist ja Strom und Wärme, ne, für die Zuhörer. Und die Ukraine hat halt, wie viele Länder des ehemaligen Ostblocks, hohe Durchdringung an Wärmenetzen, sodass man da also auch die Wärmeversorgung mit sicherstellt. Das heißt, da findet ein Umbau eines Energiesystems in einem laufenden Krieg statt. Und der ist dezentral. Warum sage ich das so? Wir haben in Deutschland keinen Krieg, nein. Aber wir erleben ja, dass kritische Infrastruktur angegriffen wird. Wir erleben, dass, wenn wie in Spanien, das System zuckt, der Endbericht ist jetzt raus. Ich weiß, ich will jetzt nicht Äpfel und Birnen vergleichen, aber wir sehen ja, wie angreifbar große Systeme sind. Und für mich ist es einfach eine Frage der Resilienz, kleinere Systeme miteinander zu vermaschen. Das sehen wir ja auch, also das ist mein Begriff, das sehe ich in der Natur. Vermaschte Systeme sind stabilere Systeme. Und das ist vielleicht, wenn ich das so kurz fassen darf, die energietechnische Geschichte, um dann auch noch jetzt das Gewicht auch in der Gesellschaftsresilienz zu sehen. Wenn ich vor Ort, und das habe ich gerade eben schon mal so aus Dänemark gesagt, wenn ich vor Ort gemeinsam etwas aufbaue und die heimische Energiequelle nutze, dann löst das etwas aus in der Gemeinschaft eines Dorfes, aber auch einer Stadt. Wir waren letzte Woche, ging ja auch durch die Presse, gab eine große Veranstaltung in Warendorf, auch bei uns da im Münsterland, wo die Flusswärme der Ems genutzt wird, um die historische Innenstadt zu beheizen. Und die Stimmung, die da entsteht, ist natürlich erstmal so, oh, die Innenstadt ist aufgerissen. Ja, klar, das ist für die Geschäfte auch wirklich eine existenzielle Geschichte. Aber trotzdem gibt es ja diese Geschichte von, wir sorgen dafür, dass unsere Innenstadt erstens historisch schick bleibt, weil das Sanieren von diesen denkmalgeschützten Häusern ist ja auch sonst wirklich schwer möglich und gleichzeitig den Charakter erhalten. Aber es sorgt halt für diese Identifikation, es sorgt für eine Aufbruchstimmung, es sorgt für regionale Wertschöpfung. Da passiert was und wir kommen aus dieser nichts geht und alles ist doof Mentalität raus hin zu, ja, wir packen das an, wir machen eine Straße auf, wir legen Rohre, die Stadtwerke machen gleichzeitig dann auch und die Stadt auch ihre ganze Infrastruktur dann neu. Nachher ist die Oberfläche schick, das heißt, das wird mit Städtebauförderungsmitteln auch noch unterstützt. Danach ist also die Innenstadt, also die Oberfläche, dann auch noch wirklich schick und auf dem neuesten Stand. Und da passiert doch was, Klaus, ne? Und das ist eine Resilienz, die wir ja brauchen, weil wir verlieren uns ja auch gerade in so Klageliedern und streben an die Extreme, weil wir glauben, nur noch mit Motzen irgendwie weiterzukommen. Aber in der Mitte liegt doch die Wahrheit, im Kompromiss und im Erzeugen von Projekten vor Ort. Das ist eine gesellschaftliche Resilienz und die meine ich. Und die macht sich nicht am BRKW fest, aber die macht sich an gemeinsamen Projekten fest und an dem Bewusstsein vor Ort, was für den Ort, aber auch für die Zukunft gemacht zu haben. Das macht Menschen zufrieden.
Kommt das in all euren Kommunen, die ihr jetzt im Blick habt, als Ergebnis raus, dass sich ein Wärmenetz, egal in welchem Anteil, 20, 40, 60% rechnet? Oder sagst du, eigentlich kommt nur beim Drittel wirklich raus, dass ein Wärmenetz Sinn macht, weil die Anschlussdichte nicht groß genug ist, es doch keine Biogasanlage mit Abwärme gibt oder sonst was? Wie ist da dein Gefühl? In wie vielen Kommunen wird es wirklich gebaut?
Ja, also das ist gut, dass du es auch nochmal so ansprichst. Das ist bei Wärmenetzen, wenn ich das mit einem und demselben Maßstab messe. Das heißt, Kommune A und Kommune B vergleiche und nur einen Maßstab habe. Dann passiert das, was man ja häufig liest. Wärmenetze rechnen sich ja eh nur an manchen Stellen.
Ja.
Aber es gibt eine sehr hohe Korrelation zwischen der Wärmeliniendichte und den Kosten des Netzes. Das heißt, die Wärmeliniendichte von, sagen wir mal, 500 Kilowattstunden pro Trassenmeter und Jahr, wenn ich die für 500 € gebaut kriege, dann rechnet sich auch das Netz. In einer großen Stadt, wo ich vielleicht 5000 Kilowattstunden pro Trassenmeter und Jahr habe, kostet aber auch das Netz extrem viel mehr. Ich will das ganz konkret sagen. Wir waren mit unseren Studierenden unterwegs in einer kleinen Kommune, wo genau diese 500 € pro Trassenmeter und Jahr nämlich aufgerufen waren. Wir waren danach in einer großen Stadt und da waren 10.000 € die Realität. Und das sind ja beides Wahrheiten und es sind beides Wärmenetze. Und das heißt, wenn ich es vereinfache und glaube, Wärmenetz ist gleich Wärmenetz, dann trifft es zu, dass wir kaum Potenzial haben. Aber wenn ich vor Ort schaue, was ist denn wirklich das Potenzial, was sind denn wirklich auch die Kosten, und wer ist eigentlich Betreiber und mit welcher Gewinnerwartung geht denn dieser Betreiber eigentlich an diese Sache ran? Und so weiter und so weiter. Also all diese Themen auch vor Ort bespreche, dann ändern sich die Dinge. Und dann erkennt man auch, dass das strategische Entscheidungen sind und die zwar, man sagt zwar immer, es wird zwischen Daumen und Zeigefinger entschieden, das ist aber nur teilweise richtig, weil auch die strategische Komponente nicht unwichtig ist. Beispiel, was meine ich damit? Die Ankerkunden. Wie häufig habe ich Kommunen, wo die kommunalen Gebäude von der Schule übers Rathaus bis zu Sportanlagen, was auch immer, ja in der Stadt wie so eine Perlenkette man die verbinden kann. Und wenn ich die als Backbone denke, dann habe ich auch in der Nähe häufig die, sagen wir mal, Mehrfamilienhäuser. Das heißt, dann habe ich da auch die Dichte. Und wenn ich dann anfange, so zu denken und über einen Backbone zu denken und dann gezielt nach Potenzialen zu suchen, dann ändert sich das Bild. Und dann komme ich eigentlich dahin, dass ich bisher in jeder Kommune zumindest ein Teilgebiet finde oder wir gefunden haben, muss man ja sagen, wo man sagen muss, da sollte man dringend hingucken, ob sich da nicht was lohnt. Es gibt Kommunen, wo wirklich die Potenziale gering sind. Das heißt, ich habe keine mitteltiefe Geothermie, ich habe diese Flusswasserwärme nicht, wie wir sie gerade in Warndorf genannt haben. Ich habe die Biomasse so nicht. Dann ist es natürlich schwierig, oder ich habe die Abwärme nicht, dann ist es natürlich wirklich schwierig. Aber selbst da haben wir erlebt, dass in der Lösung der Sektorenkopplung BRKW plus Wärmepumpe, also von mir aus dann auch Luftwärmepumpe, immer noch ein Potenzial liegt. Und wenn ich dann einen Aufstellort, einen Stromanschluss und Aufstellort habe und Biomethan beziehen kann, dann kann ich immer noch planen. Das heißt, der Wille, das Potenzial zu sehen, ist manchmal wichtiger als dieses pauschale, ja, es geht ja eh nicht.
Ja.
Weil es ist auch wahr, wenn ich das noch ergänzen darf, dass das kein leichtes ist, ein Wärmenetz aufzubauen. Es ist aber auch kein leichtes, die Energiewende insgesamt voranzutreiben, es einfach schleifen zu lassen und Strom und Gas parallel laufen zu lassen. Und die Bürger machen einfach, wie sie es für richtig halten. Die einen glauben jetzt, ja, jetzt kann ja Gas weiterlaufen, die anderen elektrifizieren immer mehr. Da habe ich zwei Infrastrukturen, um die ich mich kümmern muss in der Zukunft. Der Mensch ist ja leider so, er verschiebt die Probleme ja in die Zukunft, weil was ich heute nicht erledigen muss, das frisst heute nicht meine Energie. Aber die Wahrheit ist ja, wenn ich strategisch rangehe, werde ich irgendwann buddeln müssen. Und dann darf es auch von mir aus ein Wärmenetz sein.
Ja, wer will, findet Wege. Wer nicht will, der findet die Gründe. Das ist
Völlig
immer das
richtig.
Gleiche, das
Völlig richtig.
immer wieder erlebt. Und es deckt sich mit dem, was du berichtest, Henat, dass tatsächlich an den Stellen, wo diese Zuversicht da ist, dass man es hinbekommt, da wird man zum einen die Potenziale finden und auch diese ganzen Probleme aus dem Weg räumen. Natürlich, das gab es ja in Flensburg vor 60 Jahren schon, als sie angefangen haben
Ja.
mit der Fernwärme. Da wollte keiner das haben. Das war im Grunde für alle unbeliebt und gab halt einen, der richtig dafür gebrannt hat, und deswegen wurde da alles möglich gemacht. Du hast gerade schon mal die aktuelle Politik angerissen, dass jetzt ja jeder machen kann, was er will, mehr oder weniger. Dadurch, dass das, wie heißt das Ding jetzt gerade, das Gebäudemodernisierungsgesetz, da
Ja.
mit irgendeiner Biotreppe und sonst wie da unterwegs ist, das ist schon jetzt nicht hilfreich, sondern es ist schon so, dass im Grunde dadurch wieder neue Diskussionen aufgemacht werden. Und die Grundidee, weil ein Wärmenetz hat ja eigentlich schon den Anspruch, dass möglichst viele mitmachen, damit es möglichst wirtschaftlich ist, das wird dadurch schon ein Stück weit konterkariert, oder schätze ich das falsch ein?
Nee, das ist so ein bisschen das, was ich gerade auch meinte, es ist wieder diese Individualisierung. Ne? Wir diskutieren wieder nicht darum, was ist gut für die Gesellschaft, was ist gut für den Ort, sondern wir diskutieren wieder darum, was ist gut für den Einzelnen. Und das ist ja sehr, sehr kurz gesprungen. Dieser Freiheitsbegriff, der Einzelne kann tun und machen, was er will, der ist ja, man hat manchmal das Gefühl, das ist eine deutsche Erfindung, aber auch wir haben, ich glaube, seit Kant erkannt, seit Kant haben wir das erkannt, dass die Freiheit des Einzelnen nur so weit gehen kann, wie sie nicht die Freiheit des anderen beschneidet. Und in dem Moment, wo ich glaube, ich kann den Menschen eine Energiefreiheit zumuten und jeder, das habe ich ja gerade auch schon gesagt, jeder könnte jede Infrastruktur nutzen. Also am liebsten habe ich in der Straße ein Wärmenetz und ein Gasnetz und ein Stromnetz. Und dann kann jeder machen, was er will. Das ist ja, du kommst aus der Versorgerwelt, das ist ja Irrsinn. Wer soll das bezahlen? Und ich erlebe die Politik aber so, dass sie diese Wahrheit nicht ausspricht. Sie tut so, als wäre das wie im Supermarkt, ist ja egal, ob du die Dose Erbsen oder die Dose Möhren kaufst, das ist ja deine ganz persönliche Freiheit. Das ist aber so, wenn wir ein System haben, eine Infrastruktur haben, dann ist das nicht so. Ich kann auch nicht immer parallel zur Autobahn eine Schiene bauen, weil ich daneben eigentlich lieber Bahn fahren möchte. Wir haben uns auch mal entschieden, und du merkst, ich werde da echt, das fasst mich an. Wir haben uns auch mal entschieden, dass wir nicht jeder bei uns im Garten das Abwasser versickern und jeder hat seine eigene Kläranlage. Nein, wir haben uns entschieden, ihr macht euer Abwasser in die Straße und wir kümmern uns darum. Und dann werden Gebühren dafür genommen. Es gibt einen Anschlusszwang an das Abwasser. Redet kein Mensch drum. Aber wehe, ich sage bei Wärmeanschlusszwang, um Gottes Willen. Ich kann das auch verstehen. Ich weiß auch, dass nicht alle Wärmenetze Gold sind. Da müssen wir beiden uns, glaube ich, auch nicht drüber streiten. Das weißt du auch. Aber das Narrativ, auf das kommt es mir an. Endlich wieder, oder nicht endlich wieder, sondern dahin endlich zu kommen, dass wir sagen, liebe Leute, wir müssen als Gesellschaft etwas tun. Wir müssen zusammen etwas tun, um das Energiesystem umzubauen. Und dazu muss jeder ein bisschen geben. Das ist das Narrativ, was ich vermisse. Und da geht es mir überhaupt nicht um 65% Erneuerbare und hier und da, sondern es geht um das Narrativ, was ich verändern muss. Und ich will auch gar nicht sagen, dass das vorher jetzt unheimlich viel besser war, aber die Aufbruchstimmung war vorher anders. Jetzt ist es wieder so, jeder kann machen, was er will. Nein, wir müssen an das Narrativ ran, wir müssen sagen, wir müssen an die Infrastruktur ran. Und das ist ein Wir, meine Nachbarn und ich, und nicht ich alleine baue mir meine Burg auf und die wird immer höher. Mehr PV, mehr Speicher, mehr Elektromobilität für die, die sich's leisten können. Und was ist mit meiner Oma? Was ist mit meiner, weiß ich nicht. Und was ist mit den Menschen, die im Miethaus wohnen, die kein Eigenheim im Grünen haben, der Traum, des Deutschen? Nein, es gibt tausende, Millionen Menschen, die in der Mietwohnung wohnen. Und das Miethaus gehört vielleicht noch nicht mal jetzt, jemandem, der noch im selben Dorf wohnt, sondern einer, wie auch immer, Kapitalgesellschaft, die in Australien sitzt, und die werden einfach eine Gasheizung einbauen, koste es, was es wolle, für den Mieter, weil die Mietkosten, das wird einfach umgelegt. Und da können ja die Versorger sagen, jetzt kommen wir hier mit höheren Netzentgelten und mit das Biomethan zugemischt, ist aber jetzt teurer, oh, oh, oh. Ja, wer kümmert sich denn um diese Menschen in dieser Politik? Ja, ich weiß, die Politik sagt auch da, wir kümmern uns, aber es ist doch Quatsch. Man kann doch nicht erst ein Problem lösen, auslösen und dann sagen, wir kümmern uns aber um die Auswirkungen dieses Problems. Dann fang doch vorne an, was vernünftig zu machen. Also das regt mich wirklich auf.
Ja, merke ich. Also da,
Ja, genau, war auch kein Geheimnis.
nee, aber man muss es ja auch mal aussprechen, dass tatsächlich da, bin ich bei dir, strategisch gerade Verwirrung gestiftet wird, was dazu führt, dass die Ansätze, die du in Dänemark gesehen hast, deswegen so schwer umsetzbar sind, weil im Grunde die Geschlossenheit nicht da ist, sondern alles wieder zerfranst und jeder wieder irgendwas anderes macht. Und ich fand das Beispiel schön, bei einer Kläranlage, die geht ja auch nur deswegen, weil alle ihre Abwasser dahin leiten. Wenn jetzt jeder anfangen würde, okay, ich gebe da nur manchmal was hin oder keine Ahnung was, das ist dann ungestickt, das haut nicht hin. Was ist denn in den Kommunen, wo es funktioniert? Also die waren ja wahrscheinlich nicht alle mit in Dänemark, sondern da wird es ja wahrscheinlich. In meiner Wahrnehmung, und du kannst korrigieren oder sagen, es ist bei euch anders, gibt es immer den einen. Der eine, der sagt, okay, ich bin der Biogasanlagenbetreiber, ich habe Bock, das durchzuziehen. Oder es gibt denjenigen, der sagt, okay, ich bin der Bürgermeister und mach das jetzt so lange, bis es funktioniert und spreche dann mit jedem Putz die Klinken und sonst was. Oder ich bin derjenige, keine Ahnung, im Stadtwerk oder ich bin der Klimaschutzmanager, der sich das als Lebensaufgabe nimmt, dieses Thema durchzuziehen. Ist das auch deine Wahrnehmung, dass es immer von einzelnen Personen abhängt? Oder sagst du, nee, da gibt es noch ein anderes System. Dann funktioniert es auch.
Also es ist mit Sicherheit ein sehr, sehr großer Faktor, die einzelne Person oder die einzelne Initiative, sagen wir mal, können ja auch Personengruppen sein, die du beschreibst. Das ist ein großer Faktor. Aber ich habe es in der Beratung oder sagen wir mal in der Erstellung von Wärmeplänen und der Beratung erlebt, dass es auch einen Unterschied macht, ein Momentum zu schaffen. Also ich erinnere mich sehr gut an einen Beratungsfall, wo wir zum Thema Wärmeplanung zusammensaßen, die Stadtwerke und die Kommune, und zwar Beigeordnete und auch Geschäftsführerin, also auf einer hohen strategischen Ebene zusammensaßen, auch mehrmals zusammensaßen, erst die Daten erhoben haben und eigentlich das Ergebnis schon so ein bisschen, ja, ach, weißt du, so am Anfang war so, ist eh alles Wärmepumpe und Wasserstoff wird ja auch kommen. So, und dann haben wir uns langsam dem Thema genähert. Und dann stellten wir als erstes fest, Wasserstoff kommt doch nicht. Oh, jetzt haben wir im Gewerbegebiet doch ein Thema. Und dann haben wir festgestellt, oh, da passiert schon Wärmepumpe. Wir näherten uns also gemeinsam der Erkenntnis. Wir haben den Raum, wenn ich das so als Geograf sagen darf, haben uns gemeinsam den Raum erschlossen. Und plötzlich haben wir ein gemeinsames Bild entwickelt. Und ich erinnere mich an einen Tag, der war wirklich so intensiv, es ist auch ohne Spaß, wir haben 8 Stunden an einem Tisch gesessen. Es gab zum Glück Kaffee, Kuchen, was zu essen, sonst hätten wir es nicht durchgehalten. Und da ist so viel passiert, dass die mittlerweile in der zweiten BEW-Förderung sind. Dieses Thema Think Big, du musst, wenn du was verändern willst, auch erstmal groß genug denken. Du kannst natürlich sagen, mein Rathaus und das Kreisgebäude und dann noch die Sporthalle, mache ich jetzt ein Wärmenetz, dann bin ich fertig. Aber dann verbaust du dir in der Zukunft Potenziale. Und erstmal groß drauf zu gucken, was geht eigentlich, wo wird sich was verändern? Noch gar nicht an die letzte Schraube denken und noch nicht an das letzte Ventil, sondern erstmal ein Bild zu entwerfen. Und da ist was passiert, das war so eindrucksvoll, weil dann, das war so ein positiver Knack, so ein Durchbruch. Und seitdem treffe ich die Mitarbeiter der Stadtwerke auf allen möglichen Veranstaltungen und die sind jetzt nicht bei mir um die Ecke, sondern die sind jetzt wirklich unterwegs. Die Kommune ist unterwegs, sind jetzt mit einem niederländischen Partner in so einem Live-Projekt zusammen. Also da passiert dann auf einmal was. Und das ist eine Gemeinschaft. Das ist nicht die einzelne Person, die gesagt hat, ich tue das jetzt, sondern das ist wirklich aus so einer gemeinsamen Erarbeitung, aus so einem gemeinsamen Momentum entstanden. Das geht also auch. Man kann also auch sich hinsetzen und dann was verändern. Das ist mir so wichtig daran. Das ist auch in anderen Kommunen passiert, aber da war es wirklich so eindrücklich.
Okay, cool. Schön,
Vielleicht,
ja.
Klaus, ist es so, man braucht den Impuls vielleicht von außen. Den oder die Berater, die mutig genug sind zu sagen, Leute, es kann sich etwas verändern. Es gibt auch genug natürlich Impulse von außen, die wissen, sie verdienen ihr Geld gut damit, wenn sie das alte Lied weitersingen. Und das ist ja auch von mir aus okay. Und das läuft ja auch. Deutschland ist ja auch deswegen stabil, weil wir nicht ständig alles von links nach rechts drehen. Aber in diesem Moment, wo es diese Infrastrukturumbau braucht und diese Energiewende braucht, ne? Energiewende heißt ja, wir haben eine Fahrtrichtung von einem Riesentanker. Und es muss ja jemand schon mal den Schulterblick wagen, um zu gucken, wenn ich wende, wo fahre ich denn dann hin? Ich muss die Kurve sehen, ich muss die neue Fahrtrichtung sehen, das ist der Schulterblick. Und wenn ich den nicht mache, weil ich so alt bin, dass mir die Schulter wehtut beim Schulterblick, dann werde ich auch immer geradeaus fahren. Also Energiewende bedeutet auch, es muss jemand noch nicht das Ruder rumreißen von mir aus, das kann man ja gemeinsam tun, aber zumindest mal den Blick in eine andere Richtung wagen.
Ja, bin ich bei dir. Was glaubst du, werden wir in den nächsten Jahren erleben? Wenn wir jetzt am Ende nochmal den Blick in die Zukunft wagen? Also du hast jetzt ja in vielen Kommunen tatsächlich Samen gesät, so würde ich es mal sagen, dass du im Grunde da Sachen installiert hast. Du hast jetzt ein positives Beispiel eben erzählt, wo es auf jeden Fall total gut funktioniert hat. Es wird viele andere Kommunen geben, die auch gut funktionieren. Wie glaubst du, geht es weiter? Es sind ja, du hast auch in dem das erwähnt, die Hälfte der Kommunen hat jetzt die kommunale Wärmeplanung im Sack, würde ich mal behaupten, so Pi mal
Ja,
Daumen
oder
oder
angefangen, ja.
genau, also
Angefangen beziehungsweise beendet, genau.
okay, genau, sind noch im Prozess drin. Es wird immer noch welche geben, die immer noch nicht angefangen haben, klar. Wie schätzt du da die nächsten Jahre ein? Was für eine Dynamik wird da entstehen?
Die erste Dynamik, die ich erlebe, ist, dass alle weitermachen. Also ich habe eigentlich noch gar keine Kommune gesehen, die nicht gesagt hat, okay, an der Stelle mache ich jetzt eine BEW-Förderung. Und das erleben wir ja auch. Das Programm ist ja auch wirklich, sagen wir mal, stark gefragt. Was bedeutet das aber im Umkehrschluss? Das bedeutet, dass wir in fast jeder Kommune, die eine Wärmeplanung hat, auch eine sehr konkrete Planung, sagen wir mal, jetzt bleiben wir mal bei den Wärmenetzen, weil, ja, ich sage vorher noch, es gibt ja auch gleichzeitig Transformationspläne für Stromnetz und so weiter, fürs Gasnetz. Ich bleibe mal bei den Wärmenetzen, weil sonst zerfasern wir auch ein bisschen. Das heißt aber, es wird in fast jeder Kommune eine sehr, sehr gute Studie geben zur Machbarkeit eines Wärmenetzes. Ich erlebe in der Branche eine vorsichtige Aufbruchsstimmung, weil natürlich das auch wichtig ist, dass das Narrativ sich da auch ändert, dass das eine Möglichkeit ist. Und ich glaube auch, wenn die Nachfrage, das ist jetzt ein bisschen kontraintuitiv, wenn ich das so sage, aber ich glaube, wenn die Nachfrage sich ändert, können sich auch Preise positiv verändern. Eigentlich ist es ja so, Nachfrage ändert sich, Preise steigen. Ich glaube, kann aber in diesem Momentum was anderes drin stecken, weil sich andere Berufsgruppen umorientieren, weil sozusagen Kapazitäten woanders hingehen. Und ich glaube, dass da ein Markt entstehen kann, auch regionale Märkte entstehen können, regionale Expertisen entstehen können. Und wenn wir die sehen und wenn wir die fördern und wenn es eine Politik gibt, und das kann auch die Landespolitik sein. NRW zum Beispiel ist da, erlebe ich, viel, viel, viel stabiler als den Bund und andere Bundesländer ja auch. Wenn das also zusammenkommt, dann kann da etwas entstehen. Und das ist viel von Hoffnung gespeist. Wir haben das Gespräch mit dem Begriff Hoffnung ja und Elan sozusagen angefangen. Ich bin da von Hoffnung getrieben, weil ich sehe, dass es passieren kann. Ich erlebe auch, dass das, was im Bund passiert, eher so ungläubig gesehen wird, zumindest in der größeren Bubble, in der ich unterwegs bin. Das heißt, das ist jetzt nicht so, dass alles auf Stopp steht, sondern nee, wir machen weiter, weil es richtig ist. Ist eher das, was ich erlebe. Und so dass ich mir vorstellen kann, es entsteht ein Markt und ein Bewusstsein und ein ähnlich wie bei den erneuerbaren Energien, Bürgerbeteiligungsformate, das erleben wir gerade in NRW zum Beispiel, dass das Land sagt, okay, wir unterstützen jetzt Bürgerenergienossenschaft auch im Wärmebereich. Und wenn wir dieses öffnen würden, wenn man sich vorstellt, Klaus, du weißt das, wie viel Strom und PV, Wind- und PV-Anlagen ja mit Bürgerbeteiligung realisiert werden können. Beim Wärme rufen wir immer noch nach dem Geld des Stadtwerks, was es nicht hat. Aber stellen wir uns mal vor, wir öffnen den Kanal für Bürgerbeteiligung. Wir öffnen den Kanal für eine Kapitalbeteiligung von Dritten. In Nürnberg ist es jetzt ja auch wieder passiert. In Warndorf haben sie es vor, was dann plötzlich möglich ist. Ne? Und diese Art von Optimismus, die trägt mich, die nehme ich auch mit in die Beratung und sage, liebe Leute, geht den Schritt erstmal weiter. Ihr könnt doch die BEW-Förderung machen. Ihr habt doch, in NRW gibt es die Konnexitätszahlung. Ihr seid ja handlungsfähig. Geht doch erstmal einen Schritt weiter. Und ich erlebe Stadtwerke, die das mitgehen. Ich erlebe Kommunen, die das mitgehen. Und ich erlebe die Wirtschaft, die sagt, ja, wir sind bereit, wir wollen das machen.
Cool. Was wird in Nürnberg gemacht? Nur so Interesse? Was machen die? Auch Fremdkapital
Genau,
mit
die.
reinnehmen, oder?
Ja, genau. Bürger können sich beteiligen
Okay.
an dem Ausbau des Wärmenetzes. Die haben halt ihre Wärmeplanung abgeschlossen, beziehungsweise ihre Wärmenetzplanung. Das ist ja nochmal was anderes, aber ihre Wärmenetzplanung und sagen jetzt, okay, ihr könnt euch beteiligen.
Okay, cool. Und da gibt es da irgendwie eine feste Verzinsung oder billigeren Fernwärmepreis oder was kann man da
Ja, du, ich kann
erarbeiten?
mich gerade gar nicht zu den Konditionen. Es ging dieser Tage über den Ticker und ich hatte noch gar nicht die Muße, mir das genau anzugucken. Es ging über den Ticker, dass die Bürger sich beteiligen können.
Okay, also finde ich erstmal gut, weil im Grunde in dem Augenblick, wo man beteiligt ist, das haben wir im Norden, aber auch in anderen Regionen Deutschlands immer wieder erlebt, bei den Bürgerwindparks oder Bürgersolarparks, auf einmal freut man sich, dass sich das Ding dreht. Und jeder will den Schattenschlag bei sich im Wohnzimmer sehen, weil man weiß, bei jedem Schattenschlag gibt es einen Euro oder so. Ob das gesundheitlich dann besser ist, weiß ich nicht, aber
Es
man
fühlt
hat.
sich aber besser an.
Genau, und das ist das Entscheidende an der Stelle. Sehr schön,
Ja.
Hinak. Ganz am Ende haben wir irgendwas ausgelassen, irgendwas, wo du sagst, ah, die Frage, mit der habe ich auf jeden Fall gerechnet, da wollte ich drüber sprechen, das haben wir nicht gemacht. Wir haben das Thema Stromnetze jetzt komplett ausgespart. Das ist auch
Ja.
gut so, weil im Grunde, da könnte man nochmal wahrscheinlich eine Stunde drüber sprechen und hätte noch nicht alles erledigt. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst,
Ja.
ah, und das war mir total wichtig?
Nein, Klaus, ich glaube, wir haben das Wesentliche besprochen. Wir haben darüber gesprochen, dass Wärmeplanung Spaß machen kann, wie Stadtentwicklung insgesamt Spaß machen kann. Man kann das als einen kreativen Prozess sehen. Das ist nicht eine neue Pflichtaufgabe, sondern echt ein Projekt, mit dem man eine Stadt nochmal neu lesen lernen darf. Und das finde ich total spannend. Das ist ein tolles Stadtentwicklungsprojekt, was man sich auch so mit diesem Mut und mit diesem Elan annehmen kann. Das haben wir besprochen, das fand ich wichtig. Wir haben darüber gesprochen, dass die Zukunft echt gut werden kann, ne? Also ich glaube, dass da Investitionspotenzial schlummert, trotz all der Unkenrufe. Wir haben noch nicht so hingeguckt, was wir eigentlich glauben, was davon überbleibt, von diesem GMG-Eckpunktepapier. Noch ist es ein Eckpunktepapier. Wir sehen jetzt schon die Verzögerung in der Gesetzgebung, ne? Es wird jetzt schon ein bisschen in die Zukunft gegeben, weil, das reiße ich jetzt aber auch nur an, da sind ja viele Punkte drin, wo man sagen muss, wie passt das eigentlich mit den EU-Zielen zusammen, die wir in Deutschland auch implementieren müssen, wie passt das mit dem Verschlechterungsverbot an, was wir bei Klimaschutz ja haben, ne? Ich darf nur besser werden im Klimaschutz und nicht schlechter. All diese Themen sind ja noch gar nicht durchgekaut. Ich kenne die Antworten darauf nicht. Und deswegen weiß ich gar nicht, was davon überbleibt. Ich glaube, dass der Schwung gut ist. Ich erlebe eine total positive Community in der Wärmewende, in der Wärmeplanung. Das macht unheimlich viel Spaß und das sollte ansteckend sein und die Botschaft sollte vielleicht stehen bleiben.
Ja, ich habe sogar jetzt hier Aussage schon gehört, ich glaube, es kam von Philipp Schröder von 1,5 Grad, dass er gesagt hat, dass das Gebäudemodernisierungsgesetz mit dieser Biotreppe und diesen ganzen neuen Sachen, die irgendwie mehr verwirrend sind, eigentlich total der Wärmewende hilft, also auch den Wärmenetzen hilft, weil im Grunde
Ja.
jeder sich denkt, Alter, ich verstehe jetzt noch weniger. Und das verwirrt die Menschen, glaube ich, so dermaßen, dass sich keiner, also die These hat
Ja.
er ja, ob es wirklich so ist, weiß ich nicht, dass keiner sich jetzt mehr eine Öl- oder eine Gasheizung kaufen mag, weil er im Grunde das mit dieser Beimischung überhaupt nicht checkt und überhaupt gar nicht weiß, wie das funktioniert. Und auch der Letzte jetzt versteht, okay, da könnte Hase im Pfeffer liegen an der Stelle.
Ich sag mal, Mittwoch wird dieses Eckpunktepapier endlich alle wieder frei und ab Dienstag ist Krieg und die Gaspreise steigen. Und die Bundesregierung gibt ganz krude Antworten. Die sagen ja nicht, oh Gott, was ist denn da passiert, sondern sagen, hey, wird alles schon. Liebe Leute, also das merkt ja wirklich der Letzte. Und deswegen bin ich da auch dabei. Wir sehen es bei den PV-Anlagen, was da jetzt schon wieder losgeht. Die nächste Welle ist losgetreten worden durch diesen elenden Krieg. An PV-Schwung, und zwar ja nicht nur Deutschland. Weltweit haben wir, auch das war ja so ein eindrucksvoller SID-Beitrag von Christian Stöcker war es, glaube ich, der ja dargestellt hat, wie exponentiell diese erneuerbaren Energien wachsen weltweit. Man muss ja sagen, Deutschland ist da auch im europäischen Vergleich echt, hängt hinterher. Die Niederländer sind, wenn die erstmal loslegen, ja auch echt flott. Die adaptieren jetzt ganz, ganz, ganz viel von dem, was wir haben deutsch-niederländische Projekte zum Thema Wärme gehabt, vor vielen Jahren schon. Jetzt adaptieren die, sind dann auch schneller, denken auch mehr im Wir, genau das, was ich gesagt habe. Das Narrativ, wenn wir das verändern und sagen, wir packen das als Gesellschaft, diese Wärmewende, und wir lassen uns kein X mehr für ein U verkaufen, sondern wir packen das. Wir wissen, dass uns die Wärmepumpe hilft, wir wissen, dass uns die PV-Anlage hilft, wir wissen, dass uns das Wärmenetz hilft. Wenn wir das packen, dann können wir richtig was drehen.
Sehr gut. Henak, das nehmen wir als Schlusswort. Vielen Dank für heute, vielen Dank für deinen Optimismus und dir weiterhin alles Gute natürlich bei der Umsetzung.
Klaus, ich danke dir von Herzen.
Ich freue mich, dass du auch bei dieser Folge von Energie im Wandel dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann hinterlasse mir gerne eine positive Bewertung bei deinem Podcast-Player. Und wenn du mir davon einen Screenshot schickst, dann erhältst du eine digitale Version von meinem neuen Buch. Bis zum nächsten Mal bei Energie im Wandel.